Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter.
Mahlzeit am Mittwoch. Unser Thema heute lautet: Ein gutes Leben trotz Corona. Angesichts des zweiten Lockdowns klingt das wie ein Widerspruch. Das muss es aber nicht sein.
Ich glaube, dass egal wie eine Situation ist, sie immer gute Möglichkeiten enthält, wie wir etwas realisieren können, was wir realisieren können. Und ich glaube, es geht jetzt darum, zu gucken, wofür kann ich diese Zeit jetzt nutzen.
Der Corona-Test negativ, unsere Grundhaltung positiv. Das wäre der Ansatz.
Das hoffen wir alle, dass wir vieles daraus lernen. Wir haben ja jetzt genug Lehrgeld bezahlt, würde ich sagen. Und gleichzeitig muss man halt auch Fantasie haben und kreativ sein und überlegen, was kann ich stattdessen tun.
Die Frage stellt sich, ob viele von uns schon zu wehleidig sind.
Eigentlich haben wir natürlich jetzt maßgebliche Einschränkungen, die wir verkraften müssen. Aber es ist ja in dem Sinne für viele Menschen kein wirkliches, tiefes, existenzielles Unglück.
Viele beklagen den Verlust an Freiheit, aber wo bleibt unsere Verantwortung?
Freiheit ist gut, macht aber viel Arbeit. Aber echte Freiheit kann nur dort gedeihen, wo sie auf Rücksicht, Vorsicht, Mitgefühl und Geduld und auch Verantwortung für mein Gegenüber trifft.
Ein gutes Leben trotz Corona, ist das überhaupt möglich? Wie gehen Sie, werte Hörerinnen und Hörer, mit dem zweiten Lockdown um?
Diskutieren Sie mit
055 72 38 30
oder radio.vorarlberg@orf.at.
Neues bei Neustädter heute mit Christine Moll am Telefon, Marc Spagola Abwicklung und Bernhard Torkele Produktion. Tag 2 im Lockdown 2. Corona bringt uns wohl schon an die Grenzen, vor allem unsere Geduld an die Grenzen. Für viele Menschen ist das wirklich schlimm, das möchte ich in dieser Sendung wirklich nicht geringschätzen. Corona bringt für sie Tod und große Angst etc. Aber ich bin der Überzeugung, auch für viele ist das vielleicht weniger schlimm, aber wollen Sie das überhaupt sehen? Wir wollen in dieser Sendung heute versuchen, ein wenig gute Stimmung zu verbreiten, positive Ansätze Ihnen zu liefern. Und deshalb meine Frage an Sie, werte Hörerinnen und Hörer, wie gehen Sie mit dem zweiten Lockdown um? Wie schaffen Sie es, das Ganze halbwegs positiv zu sehen? Und ich begrüße recht herzlich Christoph Kolbe, psychologischer Psychotherapeut und Existenzanalytiker in Hannover. Grüß Gott, Herr Kolbe.
Schönen guten Tag.
Sie sollten eigentlich bei mir hier im Studio sein. Sie hätten in St. Arbogast ein Seminar halten sollen. Da haben wir diese Sendung vereinbart. Aber wir haben jetzt uns vereinbart, dass wir via Skype diese Sendung machen. Also Sie sehen mich, ich sehe Sie und wir hören Sie und das ist gut so. Ich hoffe, das funktioniert. Für Sie passt es so.
Bestens, alles klar.
Gut. Der neue Termin in Arbogast ist wann?
Das ist der 6. Mai. Aha. Um 19 Uhr, ein Vortrag.
Ja.
Immer wie gutes Leben in herausfordernden Zeiten gelingen kann.
Okay, 6. Mai. Ich sage das dann am Ende der Sendung auch noch. Sie haben ja auch ein Podcast-Angebot, über das können wir dann später auch noch kurz sprechen. Gutes Leben ist unser Thema. Gutes Leben zu Corona-Zeiten. Ist das ein Widerspruch oder was müssen wir beachten, dass es nicht zum Widerspruch wird?
Naja, es ist ja eine alte Frage, die Frage nach dem guten Leben. Das ist eine Frage, die schon die alten Philosophen, Griechen beschäftigte. Was ist überhaupt ein gutes Leben und wie gelingt ein gutes Leben? Und jetzt haben wir, glaube ich, eine spezielle Zuspitzung dieser Frage unter diesen ganz besonderen Corona-Bedingungen. Wie kann also ein gutes Leben in dieser Zeit überhaupt gelingen? Und ich würde sagen, es sind zunächst mal zwei Antworten, die man geben kann.
Ja, und ich kann sie nicht ändern.
Man kann jetzt sagen, in dieser Krise, das ist ein psychologisch interessant zu beobachtendes Phänomen, in dieser Krise verschärfen sich Themen, die sonst Menschen auch haben. Und die werden jetzt umso spezifischer.
Okay, gut. Ich habe System der Sendung, Neues bei Neustädter ist es, Herr Dr. Kolbe, dass wir zusätzlich zum Gast, diese Rolle haben Sie jetzt ja heute, zusätzliche Interviews führen. Und ich habe unter anderem den Albert Link interviewt. Die Hörerinnen und Hörer kennen Albert Link, er war lange Jahre Chefarzt im Landeskrankenhaus in Rankweil, ist Psychiater und ist jetzt in Pension und er lebt in einem Mehrgenerationenhaus. Er hat 5 Kinder und Enkel und so weiter und so fort. Er weiß also, wie mit solchen sehr, sehr viel schichtigen Lebenslagen umzugehen ist. Und ich habe ihn gefragt beim Interview, wie er es schafft, sozusagen die positive Balance zu behalten.
Ja, also ich bin vom Naturell her jetzt nicht gerade unbedingt ein Optimist nach außen, aber ich versuche stark zu sein. Als Patron einer Großfamilie muss man sich manchmal auch sozusagen am Riemen reißen und Ruhe ausstrahlen und auch wenn es einem selber nicht immer am besten geht und wem geht es in Zeiten wie diesen immer gut, das muss man zugeben, dass man dann bewusst auch manchmal überlegt, was könnte ich heute dem einen oder der anderen Gutes tun oder pass auf, dass du so und so reagierst und dich nicht da, weiß ich, wo hinein theatern lässt in Diskussionen und so weiter.
Sagt der Albert Link, tue Gutes, dann geht's dir selber gut. Ist das eine Formel, die Sie in diesen Zeiten gelten lassen?
Auf jeden Fall. Also im Grunde geht es darum, gute Lebensmöglichkeiten zu finden. Das ist eine große grundsätzliche Lebensaufgabe überhaupt. Selbst wenn die Bedingungen jetzt nicht so zugespitzt wären, glaube ich, müssten wir alle und stehen wir alle vor der Herausforderung, immer wieder neu zu prüfen, ist das, was ich tue, etwas, das ich als wertvoll erlebe, das mir etwas bedeutet, indem es um etwas geht. Die Existenzanalyse nennt das Werte, für die der Mensch lebt. Und Werte sind natürlich zum Beispiel, indem wir anderen Menschen eine Freude machen, indem wir schauen, was täte denen gut, wie können wir sie unterstützen, wie können wir ihnen helfen. Aber natürlich sind Werte auch Erfahrungen, die wir selber machen. Ich weiß das ja aus meinen ganzen Aufenthalten in Vorarlberg. Wenn man in der Natur ist zum Beispiel, wenn man Sport machen kann und so weiter, dass man dort beglückende Erfahrungen macht. Und das sind alles Werte und gute Lebensmöglichkeiten. Und jetzt gilt es, unter diesen eingeschränkten Bedingungen ebenfalls Wertmöglichkeiten zu entdecken. Also was könnte diese Zeit jetzt interessant machen, herausfordernd machen? Für was will ich in dieser Zeit leben?
Der Reinhard Schäfknecht hat geschrieben, auch im Facebook, dank Corona habe ich Arbeiten zu Hause gemacht, die ich in den letzten 25 Jahren immer wieder verschoben habe. Als hätte ich gewusst, dass Corona kommt. Smiley dazu. Das kann durchaus auch sehr, sehr bodenständig sein, was ich jetzt an Möglichkeiten mir heraussehe.
Ja, so sehe ich das auch. Also ich kann mich da einreihen. Ich habe im ersten Lockdown, bei uns ist er ja jetzt nicht so scharf, dieser zweite, wie es bei Ihnen in Österreich ist, aber auch bin ich viele Dinge angegangen, die eigentlich mir schon lange im Kopf herumgeisterten und wo ich Möglichkeiten, endlich zeitliche Möglichkeiten sah, die anzugehen. Und das weiß man ja, dass die Baumärkte voll waren und dass die Menschen die Gärten auf Vordermann gebracht haben und so weiter. Und das sind ja wunderbare Möglichkeiten. Und in meinen anschließenden Aufenthalten bei Ihnen im Ländle haben mir viele gesagt, wie sehr sie die Schönheit ihres Landes haben schätzen lernen durch diese Zuspitzung nochmal. Etwas, was so quasi selbstverständlich war, ein Ausblick zum Beispiel auf das wunderbare Tal, in die Berge und so weiter, ja, bekommt auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Und das scheint mir was ganz Wichtiges zu sein, so zu schauen, eigentlich sind wir trotz allem umgeben mit vielfältigen, wertvollen Möglichkeiten und die zu erkennen, das geht natürlich nur, wenn ich mich öffne dafür und nicht immer an meiner Vorstellung kleben bleibe, dass ich traurig bin darüber, dass etwas anderes, was ich mir eigentlich ursprünglich vorgenommen hatte, jetzt nicht geht. Dann werde ich diese Möglichkeiten nicht sehen können.
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Ein gutes Leben trotz Corona, so lautet unser Thema heute. Und mein Gast ist Christoph Kolbe, psychologischer Psychotherapeut und Existenzanalytiker aus Hannover. Und er sitzt bei sich zu Hause im Arbeitszimmer, schätze ich. Ich sehe das, weil wir sind über Skype verbunden. Und wir machen diese Sendung. Der Herr Kolbe hätte eigentlich in St. Arbogast ein Seminar halten sollen diese Woche. Wir haben diese Sendung schon vereinbart und wir machen sie trotzdem. Wir lassen uns da von Corona nicht unsere Petersilien verhageln. Wie gelingt ein gutes Leben trotz Corona? Eine Frage, die die Hörerinnen und Hörer durchaus beschäftigt und Sie haben viele Ansätze. Schauen wir mal, was die Hörer meinen. Frau Büsel, grüß Gott.
Ich habe ganz viele Sachen gemacht, die ich alles verschoben habe. Und Schublädchen ausgeräumt und jetzt bin ich erst aufgekommen, was für Schätze ich noch habe. Dann bin ich Patchworker und habe unvollendete Sachen noch. Und ich also ganz toll finde, dass ich die jetzt machen kann. Und ich wohne da im Wald und dann gehe ich halt gelaufen. Ich sehe das positiv. Also, ich kann natürlich auch gute Laune sein, das muss ich auch dazu sagen. Aber es gibt auch dann tolle Sachen. Ein Buch lesen und so sage ich halt einmal vor dem Fernsehen. Okay? Allen alles Gute.
Danke, Frau Büsel. Weiter zur Frau Waller. Grüß Gott.
Mir geht's eigentlich ganz gut bei der Corona. Also, ich tue mich selber beschäftigen und stricke oder so für einen guten Zweck. Bei einer Tagesbetreuung der Mohi ist ein bisschen eingeschränkt worden, betreut werden wir vom Mohi. Und wir wohnen in einer so schönen Natur. Und wenn man den Vögeln jetzt schon zuschauen kann, sie umeinander pfeifen und Futter holen, es ist doch schön.
Danke, Frau Waller. Christoph Kolbe, können wir so eine Einstellung lernen? Im Sinne, können wir das trainieren? Können wir, wenn wir dazu geneigt sind, negative Dinge zu extrem zu sehen, können wir uns das abgewöhnen? Können wir uns diese positive Haltung wirklich antrainieren?
Ja, ich glaube, da sind zwei Antworten notwendig. Die eine Antwort ist tatsächlich, indem ich auf mich und meine Gedanken achte und tatsächlich prüfe, kann ich das, was ich gerade erlebe und wie ich es erlebe, auch anders sehen. Und das ist, glaube ich, das, was Sie fragen, also indem man an sich und der eigenen Haltung arbeitet, dass man versucht, die Chancen zu sehen, den Reichtum der Möglichkeiten zu sehen. Ich bin nicht so sehr ein Verfechter, die Dinge alle umzudrehen, so nach dem Motto, die haben immer auch was Gutes. Mhm. Weil es gibt einfach schwere Dinge, da fällt es mir schwer, Gutes drin zu sehen. Ja? Aber im Grunde zu gucken, was ich aus den Dingen machen kann, das ist eine Haltung, die ich haben kann. Aber es gibt natürlich auch, das wäre die andere Antwort, für manche Sichtweisen Gründe, die Menschen haben, weil sie Schlimmes erfahren haben, weil sie Schweres auf ihrem Lebensweg erlebt haben und weil sie vielleicht auch jetzt Schweres zu ertragen haben. Und dann ist das sehr verständlich, dass dieses Schwere eine Rolle spielt und dann ist es umso, sagen wir mal, herausfordernder und ich also habe viel Respekt für diese Menschen, die dann, obwohl sie diese Schwere tragen, immer noch die Möglichkeiten sehen können.
Mhm. Da bin ich erinnert an einen Ausschnitt aus unserem Telefonat letzte Woche. Da habe ich gesagt, soll man das Glas halb voll, halb leer sehen? Sagen Sie, das ist nicht der Ansatz, den Sie gerne hätten, denn es geht nicht um Fiktion, es geht um reale Chancen, reale Möglichkeiten. Habe ich das richtig im Auge?
Ja, sehr schön, genau. Aha.
Also ich muss mir nicht etwas vormachen, ich muss das nur sehen, was es gäbe.
Nein, es geht auch nicht. Ich kann nur dann etwas Gutes sehen, wenn ich Gutem begegne. Ja, das Problem ist nur, das Gute erlebe ich nur subjektiv als gut. Also ich kann nicht, es reicht nicht, wenn mir jemand anders sagt, das Gute sei etwas Schönes. Ja, schau doch mal raus, wie schön die Welt ist. Ich muss selber in diese Welt schauen und das Schöne darin entdecken. Sonst entfaltet es in mir keine Qualität. Ich glaube aber, dass es dieses Gute, dieses Wertvolle, dieses Schöne gibt. Und deswegen, und das ist ja Ihre Frage eben gewesen, ist die Arbeit an der Haltung so wichtig, sich, sagen wir mal, in der Wahrnehmung zu öffnen, dass wir überhaupt Gutes sehen können. Und alles beginnt mit dieser Wahrnehmungsseite des Menschen.
Die nächste, die mit uns telefoniert, die Frau Nagel, grüß Gott.
Die Situation ist nicht sehr angenehm, aber ich denke mir, wir haben keinen Krieg. Es ist jetzt eine Pandemie. Und mit der gehen wir um und das wird auch wieder besser. Wir können alles zum RCI kaufen, wir können rausgehen und wir müssen an und für sich keine Angst haben. Also, dass wir irgendwie durch Krieg geschädigt werden, sondern es ist eine Krankheit und wir müssen einfach Obacht geben. Und wenn sich jeder daran hält, bin ich sicher, dass man das auch in den Griff kriegt.
Danke, Frau Nagel. Da sind wir bei dem schon angekündigten Thema, Herr Dr. Kolbe, der Wehleidigkeit. Wir haben das schon beide betont. Es gibt Menschen, die sind wirklich hart getroffen von dieser Pandemie. Es ist Tod damit verbunden. Wir hatten in den letzten 24 Stunden erstmals in Österreich über 100 Tote. Es ist die wirtschaftliche Angst damit verbunden. Was passiert mit mir? Was passiert mit der Welt etc.? Aber es sind viele, die es eigentlich nicht so schlimm haben. Und reagieren die zu wehleidig? Geht es uns zu gut, dass wir solche Dinge dann auch durchstehen können?
Ja, also angesichts dessen, was Sie auch, wie Sie es einleiten, möchte ich schon vorsichtig antworten. In jedem Fall, also im Grunde muss man den Menschen. Und der Mensch hat zwei Erlebnisebenen. Und die eine Erlebnisebene, die hat mehr mit Befindlichkeiten zu tun. Und da gehört die Wehleidigkeit hin. Mit Befindlichkeiten. Also im Grunde ist das so eine Ebene des Wohlfühlens, des Wohlbefindens. Und das ist dort, wo wir am liebsten sind, uns wohlzufühlen. Aber der Mensch ist darüber hinaus ein Wesen, das nach das nach Stimmigkeit strebt, das nach Werten strebt, das Aufgaben realisieren möchte und so weiter. Und diese Stimmigkeit und diese Werte, für die der Mensch lebt, sind nicht unbedingt immer deckungsgleich mit diesem Befinden und der Befindlichkeit. Und was jetzt natürlich der Fall ist, dass diese Krise uns massiv auf der Befindlichkeitsachse stört. Und der Mensch hat so eine Trägheits- oder so eine Tendenz, sagen wir mal, nicht unbedingt so im ersten Zugang die Komfortzone gerne zu verlassen. Und deswegen sind Krisen immer eine Herausforderung, gerade diese Komfortzone zu übersteigen. Wobei ich glaube, eigentlich wollen wir das. Wir wollen nicht nur in dieser Befindlichkeit leben, sondern wir wollen, dass in unserem Leben um was geht. Wenn ich sehe, wie viele von Ihnen im Lande, die mit dem Rad die Berge hochfahren, dann verlassen die auch ständig die Komfortzone, ja. Und manchmal denke ich mir, was muss man sich so schinden? Und die erzählen völlig beglückt. Dieser Erfahrung, diesen Berg hinauf gefahren zu sein oder eben einen Gipfel erklettert zu haben und so weiter. Also von daher ist der Mensch nicht ein Wesen, das nur in dieser Befindlichkeit verhaftet bleiben möchte. Aber es stimmt, manchmal akzentuieren wir die zu stark. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein gesellschaftliches Bewusstsein, dass man fast so einen Anspruch darauf erhebt, sich wohlfühlen zu müssen. Ja, und das ist jetzt halt durch diese Krise extrem gestört.
Noch ein paar Gedanken zum Thema Wehleidigkeit von Albert Link, vom Psychiater im Generationenhaus in Lustenau. Sind wir zu wehleidig?
Wir sind unglaublich verwöhnt. Wir haben alle Möglichkeiten gehabt und nicht einmal so geschätzt, wie es vielleicht gut gewesen wäre. Und daraus erlehrt ziehen wir auch keinen Schaden. Natürlich noch einmal, was Sie sagten, dass es einen Haufen, ich sage jetzt gerade Kollegen gibt, die jetzt wahnsinnig dazuschauen müssen in den Spitälern und sonst wo. Und alle, wo jetzt große Sorgen haben, die nehmen wir da aus. Aber sonst, wenn es um Reisen geht und um Spaß haben und so weiter, da kann man doch einmal eine Weile dazuschauen und dann dafür das vielleicht anders genießen und zufriedener sein sogar dabei noch.
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Ein gutes Leben trotz Corona, das ist unser Thema heute.
Negativ denken nützt nichts, immer Pflege im Sohn, weil da sollte man wirklich positiv denken, weil Glück merkt das auch sofort, wenn alle kommt und zwischt ein Leitschei bis zum Bord habe.
Wenn man zu viel an Appellen liefert, dann geht es an einem Ohr rein und dem anderen wieder raus. Es gehört ein bisschen entmistet, ein bisschen weniger von den Appellen, dafür umso eindrücklicher.
Ich habe auch ganz viele Sachen gemacht, die ich alles verschoben habe. Und Schublädchen ausgeräumt und jetzt bin ich erst aufgekommen. Was für Schätze ich sie noch
habe. Ich habe eine Mitbewohnerin und wir haben dann beschlossen, sie macht die ganze Sache verdust. Und ich da im Haus mit kochen und der Sachen machen, es werden Sachen gemacht, wo sonst nicht gemacht worden sind.
Ich denke mir, wir haben keinen Krieg. Es ist jetzt eine Pandemie und mit der gehen wir um und es wird auch wieder besser.
Neues bei Neustädter.
Ihre Meinung zählt.
Ein gutes Leben trotz Corona, unser Thema heute. Und unser Gast, Christoph Kolbe, psychologischer Psychotherapeut und Existenzanalytiker. Er sitzt in seinem Arbeitszimmer. Übrigens, schönes Bild hinter Ihnen, Herr Kolbe, in Hannover. Wir sind nämlich via Skype verbunden. Also ich freue mich wie ein kleines Kind, dass das funktioniert. Ich hoffe, Sie fühlen sich auch wohl in unserer Sendung.
Bestens, alles gut. Klar.
So, der Nächste, der zu Wort kommt, ist Sepp Gröfler. Sepp Gröfler ist der Geschäftsführer der Telefonseelsorge. Das ist so eine Notrufnummer für seelische Schwierigkeiten. Und die Anrufe bei der Telefonseelsorge sind immer ein sehr gutes Barometer, wie es so der Seele der Menschen hier bei uns im Land geht. Und ich habe Sepp Gröfler heute früh interviewt und habe ihn gefragt, wie waren denn die Reaktionen, als der zweite Lockdown verkündet wurde am Wochenende?
Ja, also direkt nach der Ankündigung des Lockdowns sind die Telefone heiß gelaufen, aber inzwischen hat sich schon wieder ein bisschen beruhigt und im Vergleich zum ersten Lockdown ist eine größere Gelassenheit da wie letztes Mal.
Die Leute nehmen das lockerer?
Etwas am Telefon spüren wir, dass sie es etwas lockerer nehmen, aber die Ängste sind trotzdem groß.
Sagt Sepp Gröfler von der Telefonseelsorge. Kann es sein, dass wir auch das gewohnt werden, dass man halt nicht weg dürfen, dass die Geschäfte zu sind und so weiter?
Ja, Also ich glaube, es gibt einen wesentlichen Unterschied dieser zweiten Situation jetzt im Vergleich zu dem Frühjahr. Im Frühjahr sind wir einem viel größeren thematischen Rahmen von Ungewissheit begegnet. Das heißt, es war für uns alle absolut nicht einschätzbar, was wird jetzt auf uns zukommen? Welche Entwicklung wird diese Pandemie nehmen? Wie stark stehen wir alle in der Gefährdung, sehr krank zu werden? Wie lange wird das dauern und so weiter und so fort? Und ich habe den Eindruck, dass wir jetzt viel mehr Einschätzungsqualitäten haben, dass wir wissen, worauf wir uns einstellen können. Und das ist etwas Wichtiges. Der Mensch braucht das. Es ist schwer für ihn, über zu lange Zeit in einer Ungewissheit stehen zu bleiben. Und deswegen sind auch Menschen, die, sagen wir mal, relativ viel Sicherheit brauchen, um sich übrigens wohlzufühlen, worüber wir vorhin sprachen, also um sich gut fallen lassen zu können, die haben es sehr viel schwerer, eine solche Ungewissheit und Unklarheit auszuhalten. Und es ist ja sowieso schon ein Kennzeichen unserer Zeit. Ich meine, wir haben bisher viele Beiträge jetzt gehört, wo Menschen tolle Chancen gesehen oder sehen in dieser Zeit und ihnen Dinge nochmal bewusst. Aber was, glaube ich, auch dazu gehört, ist zu sagen, ist, dass wir in einer Zeit leben, die sehr geprägt ist von Volatilitäten, also Schwankungen, die wir aushalten müssen und klären müssen, von Unsicherheiten, von Komplexität und Mehrdeutigkeiten und so weiter. Und das ist nicht leicht für viele Menschen zu integrieren und zu bewältigen. Mhm. Das verschärft sich durch diese Situation und im zweiten Lockdown, glaube ich, können wir alles jetzt ein wenig besser einschätzen und deswegen läuft er schon etwas ruhiger.
Man weiß mehr über das Virus, man weiß mehr über das, wie es wirkt und so weiter. Man hat die Hoffnung auf die Impfung, das Medikament. Das leuchtet mir ein, Herr Kolbe. Die Frage ist, und da sind wir bei einem Thema, das wir schon besprochen haben im Vorfeld, dass wir das gerne diskutieren möchten, nämlich die Kommunikation. Und Sie sind ja auch, Sie geben ja auch Seminare in Firmen für Kommunikation, gerade wenn es heißt, der Chef zu den Mitarbeitern etc. Und ich habe auch Sepp Gröfler von der Telefonseelsorge gefragt, wie er jetzt die Kommunikation sieht, weil ich habe ihm gesagt, der ewige Appell, vernünftig zu sein, der verblasst, der geht mittlerweile, verfehlt da immer mehr das Ziel, bin ich der Überzeugung. Hier die Antwort von Sepp Gröfler.
Na, ich komme aus der Pädagogik und da ist man immer auf Appelle angewiesen, aber wenn man zu viel an Appellen liefert, dann geht es an einem Ohr rein und dem anderen wieder raus. Also ich denke mal, es gehört ein bisschen entmistet, ein bisschen weniger von den Appellen, dafür umso eindrücklicher. Aber wie gesagt, mir ist lieber über Appelle zu arbeiten, als wie über zu krasse Regeln und Vorschriften und Polizeistaat. Also von daher ist ein bisschen ein pädagogischer Prozess auch. Und man wird bei der Kommunikation drauf schauen, dass es ein bisschen entrümpelt und weniger ist mehr und das dafür eindrücklich macht.
Sagt der Sepp Gröfler, welchen Rat würden Sie den Politikern geben, Christoph Kolbe, diese Kommunikation wirklich an den Mann und die Frau bringen zu können?
Ja, ich verfolge diese ganzen, sagen wir mal, Stufen, in denen auch die Politiker überlegen, welche Maßnahmen sie einleiten sollen, wann sie sie einleiten sollen, natürlich auch sehr genau. Mich berührt das auch sehr, mich bewegt das sehr. Es ist gleichzeitig eine unglaublich heikle und schwierige Frage aufgrund der Mehrdeutigkeit beziehungsweise der Tatsache, dass alles nicht in dieser Form objektiv fassbar ist und vorhersagbar ist, wie man es am liebsten hätte. Weil dann könnte man sagen, das sind die Gründe, und die sind objektiv gegeben. Es gibt zwar gewisse objektive Fakten da drinnen, aber letztlich ist auch viel Unwegsames in der gesamten Entwicklung. Also meine Empfehlung, und es geht ja auch darum, ein Appell, dem stimme ich dem Vorredner sehr zu, der verhallt irgendwann. Wir stumpfen ab und hören eigentlich dann gar nicht mehr richtig hin. Ich glaube, das Wesentliche ist Transparenz und Einsicht in die Gründe. Also in der Kommunikation darauf zu achten, wieso tue ich etwas? Und wieso meine ich, ist das geraten? Und jetzt gerade wenn ich das zum Beispiel uns in Deutschland, da verfolge ich das nun sehr, miterlebe und mitbeobachte, dann stehen wir vor folgender Schwierigkeit. Diese Gründe sind immer vielschichtig. Und diese Gründe sind von uns allen etwas unterschiedlich gewichtet. Der eine stellt die Gesundheit und die Gefährdung der Gesundheit in den Vordergrund. Jemand anders sagt, es kostet mich meine wirtschaftliche Existenz. Oder aus dem pädagogischen Bereich weiß ich auch, dass viele Lehrerinnen und Lehrer sagen, wir haben doch einen Bildungsauftrag. Und dem müssen wir auch gerecht werden, damit die Jugendlichen, die Kinder und so weiter entsprechend eine gute Schulbildung erhalten. Und so ist Leben. Leben heißt eigentlich ständig zwischen verschiedenen Polen, die manchmal auch sich widersprechen können oder fast ausschließen, hindurchsteuern zu müssen. Und das müssen wir jetzt auch. Und deswegen glaube ich, braucht es erstens Transparenz und Einsicht in die Gründe derjenigen, die die Entscheidung zu treffen haben, das sind die Politiker. Und es braucht zweitens von uns das Vertrauen, dass sie damit achtsam und respektvoll umgehen und auch uns als Bürgerinnen und Bürger im Blick haben.
Damit wieder zu den Hörerinnen und Hörern, der Herr Halbeisen hat angerufen. Hallo.
Zum guten Leben haben wir zum Beispiel im Haus, ich habe eine Mitbewohnerin seit 10 Jahren und wir haben entschlossen, sie macht die ganze Sache verdust, weil sie schaffen muss auch noch. Und ich da im Haus mehr kochen und diese Sache machen und dadurch haben wir ein tiptops Leben. Im Gegenteil, es werden Sachen gemacht, wo sonst nie gemacht worden sind und sie sagt alles, das ist tiptop.
Perfekt, gratuliere zu der Arbeitsteilung und zur Einstellung vor allem auch. Elmar Bahl, der Nächste aus Tschakunz.
Ich habe also alle Höhen und Tiefen des Lebens erlebt. Ich bin jetzt 80 Jahre alt und fühle mich sogar privilegiert, weil ich wohne in einer wunderschönen Gegend und habe ein sicheres Einkommen als Pensionist und es geht mir eigentlich sehr gut. Und da habe ich fast ein schlechtes Gewissen mit meiner Frau. Wir können jederzeit aus dem Haus in die Natur. Also wir müssen sagen, wir leiden also nicht direkt unter diesem ganzen Dilemma. Mir tun viele Leute leid, die schon betroffen wurden mit dieser Epidemie. Also ich wünsche nur, dass wir bald wieder mal normale Zeiten erleben, dass die Menschen wieder normal leben können.
Gutes Leben trotz Corona, unser Thema heute hier bei uns in Neues bei Neustädter. Mein Gast Christoph Kolbe, psychologischer Psychotherapeut und Existenzanalytiker. Die Frau Gruber ist am Apparat. Hallo.
Ich bin jetzt 70 Jahre im Mai. In den ganzen 70 Jahren haben wir nie einen Krieg erlebt. Eigentlich hat Atomkraftwerk im Ruf verschont blieb und das... Und das haben wir nicht in der Hand. Aber Corona haben wir in der Hand. Und wenn wir Menschen so vernünftig sind, dann werden wir das so schaffen. Wie der Sprecher immer sagt, bei der Frau Albert Nachrichten, positiv bleiben und negativ, also gesund bleiben.
Das ist der Kollege vom Fernsehen, David Breznik, der verabschiedet sich, ich habe es gestern Abend auch gesehen, verabschiedet sich immer mit, möge der Corona-Test negativ sein und die Grundhaltung positiv. Das ist wirklich eine spannende Kombination. In diesem Statement von der Frau Gruber war ein Wort drinnen, über das wir jetzt diskutieren wollen, Herr Dr. Kolbe, und zwar das Thema Verantwortung. Es geht um das Begriffspaar Freiheit, die wir gerne haben und jetzt beschweren wir uns, dass wir die Freiheit nicht zu 100% haben, aber auch Verantwortung. Gehören die zusammen? Passen sie zusammen? Ist das eine ohne das andere gar nicht möglich? Wie ist da Ihr Zugang? Weil wir sehen jetzt, wir haben die Verantwortung nicht so wahrgenommen, wie es sein hätte sollen. Deshalb ist jetzt die Freiheit ein wenig eingeschränkt.
Mhm. Genau. Also ja, beziehungsweise es hat Entwicklungen eben gegeben, die man nicht so einschätzen konnte, wo man hoffte, dass es eine andere Entwicklung nähme. Und deswegen muss man dem jetzt quasi wieder Rechnung tragen. Also im Grunde kann man Freiheit und Verantwortung nur zusammendenken. Es gibt eine gute Freiheit. Das
jetzt haben wir Schwierigkeiten mit der Verbindung. Jetzt hat es so geklappt. Probieren wir nochmal mit der Antwort.
Also es gibt absolute Freiheit.
Jetzt lässt uns die Skype-Verbindung im Stich. Machen wir es so, wir versuchen Sie anzurufen, damit wir noch die Sendung wirklich zu Ende bringen können. Okay? Was siehst du, Marc Spagola? Der Tom ist dort. Ah ja. Herr Dr. Kolbe, wir versuchen Sie anzurufen und machen weiter mit den Hörerinnen und Hörern. Der Herr Berlinger ist am Apparat. Grüß Gott.
Und ich bin im 83. Lebensjahr und ich muss sagen, ich genieße diesen Lockdown, weil es einfach ruhiger, stiller, leiser, angenehmer geworden ist. Weil im Montafon haben wir ja eine Entwicklung, ich fühle das jedenfalls so, dass das Montafon langsam, aber stetig zum Rummelplatz wird. Und der Lockdown, der setzt jetzt also mal ein bisschen aha und ich genieße das richtig. Weil Stille, das ist ein großes Gut, das man richtig genießen kann. Und ich bin in der Welt sehr viel umeinander gekommen und ich habe immer wieder dort umgezogen, wo es einfach ruhig, wo es einsam war und so weiter. Und das ist einfach ein wunderbares Leben, wenn alles ein bisschen ruhiger und langsamer dahin geht.
Sagt der Herr Berlinger. Dr. Kolbe, wir haben jetzt, glaube ich, eine gute Verbindung. Es geht um das Begriffspaar Freiheit und Verantwortung. Bitte noch einmal.
Also, ich sagte, dass es in dem Sinne keine absolute Freiheit gibt. Eine absolute Freiheit wäre so etwas wie Willkür. Das heißt, man hätte auf nichts entsprechend Rücksicht zu nehmen. Freiheit steht nur immer im Horizont von Bedingungen. Was wir jetzt erleben, ist, dass dieser Bedingungshorizont sehr viel stärker eingeschränkt ist, als er sonst üblicherweise eingeschränkt ist. Das ist das, was wir bewältigen müssen. Aber Freiheit und die Verantwortung gehören im Grunde immer zusammen. Eine Verantwortung übrigens ohne Freiheit ist ja eine pure Pflicht. Also ich tue es dann nicht aus eigener Entscheidung. Also insofern ist die Frage, dass der Mensch nicht frei ist von Bedingungen, sondern frei ist, wie er sich zu Bedingungen einstellt. Das ist die spezifische Freiheit des Menschen, sich zu Bedingungen zu verhalten.
Dazu noch zwei, drei Gedanken von Sepp Gröfler, Telefonseelsorge-Geschäftsführer, Freiheit und Verantwortung.
Na, für mich gehören die beiden Sachen zusammen. Also Freiheit ist gut, macht aber viel Arbeit. Aber echte Freiheit kann nur dort gedeihen, wo sie auf Rücksicht, Vorsicht, Mitgefühl und Geduld und auch Verantwortung für mein Gegenüber trifft und auch für die Umwelt auch mehr einsteht. Also wenn meine Freiheit die Freiheit des anderen beschneidet, dann ist es keine Freiheit. Von daher gehört Verantwortung und Freiheit zusammen. Das ist kein Widerspruch.
Sagt Sepp Gröfler. Der Nächste, der mit uns telefoniert, ist der Pfarrer Gieselbrecht. Grüß Gott.
Ich möchte mich bedanken, dass hier die positiven Zeiten dieser Corona-Krise aufgegriffen hat in dieser Sendung. Und ich darf nur ergänzen, auch in religiöser Hinsicht sehe ich sehr positive Dinge. Einerseits werden jetzt die Gottesdienste am Sonntag nicht mehr gemeinsam gefeiert, aber es gibt auch viele positive Seiten dazu. Wir sind sehr einseitig in religiöser Hinsicht auf die Heilige Messe, auf Priester und so weiter konzentriert und haben eigentlich außer Acht gelassen, dass das religiöse Leben in der Basis eigentlich unten passiert. Gar nicht, dass hier in der Kirche, die Kirche ist dann schon die nächste und übernächste Stufe. Das Fundament ist in der Familie. Und da könnte man wieder neu entdecken, wie man ein religiöses Leben führen kann.
Dankeschön, Herr Pfarrer Gieselbrecht. Und noch der Norbert Schwarzmann, grüß Gott.
Die Zufriedenheit hätte uns viel weiterbringen. In allem. Nicht immer mehr.
Ist das ein würdiges Schlusswort, Herr Dr. Kolbe?
Ja, im Grunde sagt es ja, dass wir ein bisschen wegkommen müssen von der Umtriebigkeit, in die wir hineingeraten, wenn unser Leben so in ein Fahrwasser gerät, das eins das nächste gebiert. Und dann im Grunde müssen wir letztlich innehalten und uns auf Wesentliches konzentrieren. Und das scheint mir eine wichtige Aufgabe des modernen Menschen zu sein, sich in der Fülle der Aspekte und Möglichkeiten nicht zu verlieren, sondern das zu finden, was das Leben wesentlich macht und bedeutsam macht, um das dann zu leben.
Ich habe für diese Sendung auch noch Benjamin Bilgeri interviewt. Benjamin Bilgeri ist Pfleger in einem Altenheim im Bregenzer Wald und hat natürlich ganz andere Anforderungen. Er sagt, ohne positive Grundhaltung geht das gar nicht. Und jetzt noch 20 Sekunden vom Benjamin Bilgeri zum Thema, vielleicht sind wir etwas zu wehleidig.
Ich glaube, wir haben schon auf einem hohen Niveau, würde ich sagen. Ich glaube, es geht jetzt nichts ab, obwohl man Äpfel darf momentan, aber grundsätzlich, solange man gesund ist, und die Put, halt zusammen auch die Put, aber für die Jungen wird es wirklich ein schwieriges Ding, aber das geht auch vorbei, ich zeige. Man wird es einmal ausgeschaut.
Haben Sie das verstanden?
Nicht alles.
Er sagt, wir jammern auf hohem Niveau und gerade für die Jungen wird es schwierig sein, das kann er sich vorstellen, aber wir würden uns ausgestauen, wir werden es durchleben, wir werden durchtauchen und wir werden das zu Ende bringen. Herr Dr. Kolbe, jetzt haben natürlich viele Leute vielleicht ein wenig das Interesse gefunden, Näheres auch von Ihnen zu erfahren. Der Termin am 6. Mai 2021 in Saarburgast, okay, aber sonst, wenn sich was jemand interessieren würde, wo kann man Gedanken von Ihnen auch noch konsumieren?
Na, es gibt einmal die Möglichkeit, in meinen Podcast hineinzuhören, der heißt Fragen des Menschseins und man findet diesen Podcast auf allen Podcast-Portalen. Fragen des Menschseins oder man geht auf fragen-des-menschseins.de und dort kann man die verschiedenen Folgen hören. Und wenn Sie mögen, können Sie auch auf meine Homepage gehen, die heißt christophkolbe.de und dort finden Sie viele Veröffentlichungen, die ich geschrieben habe und können Gedanken zu manchen Themen und anderen Themen nachlesen.
Herr Kolbe, vielen herzlichen Dank. Schöne Grüße nach Wuppertal. War wirklich fein, dass das geklappt hat mit der Sendung heute. Alles Gute.
Danke.
Ciao. Tschüss. So, da morgen bei uns die neue S18. Wie realistisch ist das Projekt, fragen wir. Der Schock ist nach wie vor groß, dass sich die Asfinag für die Ostumfahrung von Lustenau entschieden hat. Gast bei mir morgen Alexander Walcher. Er ist der Geschäftsführer bei der Asfinag für die Abteilung Planung. Also wie realistisch ist diese neue S18? Morgen ab 13 Uhr freue ich mich, wenn Sie wieder dabei sind.